Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Wir hatten zuletzt die Michaela Altenberger bei uns zu Gast. Eine, ich sag mal, Hotelierin, sagt man. Ist das Wort Hotelier eines, das man gendert, oder ist sie ein weiblicher Hotelier? Auf jeden Fall, die Michaela hat natürlich jetzt arbeitet an einem Schnittpunkt von Geselligkeit, Erholung, Lebensfreude und Gesundheit und versucht das alles in ein Erlebnis hineinzubringen. Und wir sind dann irgendwie nachher so ein bisschen in das Thema auch hineingekommen, du und ich, und haben so über das Thema Lebensfreude und wie sehr ist Lebensfreude Folge von Gesundheit? Wo steht sich das vielleicht auch ein bisschen im Weg? Und so weiter. Und man kommt dann eigentlich unweigerlich aufs Thema Alkohol. Kann man eigentlich einmal separat auch drüber nachdenken, wie sehr Alkohol eine bestimmende Rolle in unserer Gesellschaft spielt, ob er das zu Recht tut oder nicht. Aber philosophieren tun wir jetzt einmal nicht. Wir tun ein bisschen biochemisieren, oder? Du hast dich dann mit dem Thema beschäftigt.
Und das hoffe ich doch.
Und hast ein bisschen was zu erzählen?
Ja, nein, ja, vielleicht. Also letzten Endes, bevor wir einsteigen, ich bin eigentlich an einem anderen Punkt in das Ganze reingekommen. Das ist ein großartiger Podcast zwischen dem Gottvater Huberman und Scott Galloway. Und die sind erstaunlich häufig einer Meinung, erstaunlich häufig, aber auch nicht einer Meinung. Und gerade beim Alkohol sind sie es eben so ein bisschen nicht, wobei der Hubi dann von seiner alten Position ein bisschen zurückgeht. Und ich glaube, man muss es sich einfach mal anschauen. Also, was will ich sagen? Letzten Endes ist es ja so, wir wissen seit der großen Alkoholfolge von Gottvater Huberman, es gibt eigentlich keine gesundheitlich unbedenkliche Menge an Alkohol. Das heißt, jeder Schluck, den wir trinken, ist theoretisch gesehen Zellgift. Und das ist ja eine Position, die kann man durchaus gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es aber halt natürlich auch so, dass, wenn ich den Herrn Galloway da zitieren darf, muss man halt irgendwie auch sagen, wir sind ja keine isolierten Leberzellen als Menschen. Und zum Alkohol gehört natürlich deutlich mehr als die pharmakologische Wirkung. Da gehören eben auch diese ganzen Reaktionen dazu, die als, ja, so mit dem Alkoholgenuss in der Gesellschaft wohlbemerkt, also in Gesellschaft einhergehen. Ich rede jetzt nicht von demjenigen, der irgendwie alleine Alkohol zu sich nimmt, der hat davon nichts, aber theoretisch gesehen ist es ja so, dass Themen wie Verbindung, Entspannung, Zugehörigkeit, letzten Endes, ich glaube, Alkohol ist nach wie vor das stärkste soziale Schmiermittel, was wir haben. Das gemeinsame Trinken ist ein Ritual seit Anzeiten der Welt. Also es ist schon tatsächlich so, man muss sich so ein bisschen überlegen, wo wird's wirklich problematisch und wo ist man vielleicht auch ein bisschen zu genau, wenn man das Ganze zu 100% verteufelt, zumal, und dann gehen wir in das ganze Thema ein bisschen genauer rein, ja, auch in den Blue Zones und überall da, wo wir die 100-Jährigen anschauen, das sind ja auch nicht zwingenderweise Antialkoholiker, sondern die haben halt in moderaten Mengen immer wieder sicherlich auch Kontakt mit Alkohol. Also, irgendwie ist ganz spannend, weil grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir das jetzt durcharbeiten, Alkohol ist ein Neurotoxin, also es ist ein Nervengift. Bereits moderate Dosen haben eine harte Auswirkung auf Schlaf, Dopaminproduktion, Hormone und Gehirnstruktur. Mhm. Und die sogenannten gesundheitlichen Vorteile von kleinen Mengen Rotwein oder Ähnlichem, die immer wieder durch die Presse geistern, sind höchstwahrscheinlich eine geschickte Mischung aus Lobbyarbeit und Überschätzung.
Die würden Marlboro rauchen.
Dann ist es auch tatsächlich so, wir haben ja Probleme mit der Risikoabschätzung. Das Risiko steigt dosisabhängig, das ist schon klar, aber es steigt nicht linear und man weiß auch nicht so genau, ab wie viel Alkohol pro Verzehreinheit, whatever, wird's dann wirklich doof. Das heißt, das ist ein Thema. Und wenn man sich halt mal so diese harten, bekannten Fakten anschaut, es knallt, Alkohol reduziert massiv die Schlafqualität, Alkoholkonsum, zumindest regelmäßiger, steigert massiv das Krebsrisiko, beschädigt die mentale Gesundheit und beschleunigt neurodegenerative Prozesse. Das ist natürlich schon relativ wild. Und da muss man natürlich sagen, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, und das ist so ein bisschen die Gegenposition, dass also die Gesundheit ist ja ein bisschen mehr als Biochemie. Ich zitiere immer so gern Ben Greenfield mit dem, wenn du frierend, hungrig, sexlos und allein dein Leben in der hyperbaren Sauerstoffkammer verbringen musst, dann kommen dir wahrscheinlich schon 40 Jahre wie 120 vor.
Ja.
Und dementsprechend muss man halt auch irgendwie sehen, es gibt auch ein bisschen was anderes. Gesundheit ist nicht nur Biochemie, es gehört halt auch irgendwie Genuss, Freude oder Sonstiges mit dazu. Das kann, muss aber nicht, das kann aber durchaus auch mit Alkoholgenuss einhergehen. Einsamkeit ist sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um die Mortalität nach vorne zu treiben. Also Einsamkeit bringt dich ins Grab, während eben gemeinsame Rituale die Psyche stabilisieren und letzten Endes auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das dadurch entsteht, schon ein wesentlicher Teil des menschlichen Daseins darstellt.
Kann man das in irgendeiner Weise messen? Also ich habe mir jetzt ein bisschen die Studienlage angeschaut, auch im Vorhinein, weil ich ja selber Wein sehr gerne trinke. Ich trinke eigentlich sonst nichts. Ich trinke hin und wieder ein Bier, aber wirklich nur, ich sage jetzt mal, eins alle zwei Wochen oder so. Und da auch nur ausgewählte. Aber Wein trinke ich sehr gerne. Den mag ich auch wirklich. Und ich mag auch diese Weinkultur. Und ich mag das. So, jetzt habe ich mir das angeschaut. Wie ist da die Studienlage? Und die ist relativ neu. Da gibt es so Studien aus 24 und 25, wo der dauerhafte Konsum über die Woche gemessen wird mit ab 2 bis 6 Standard-Drinks pro Woche. In Wein umgerechnet ist das ein Achtel. Also ein Standard-Drink ist ein Achtel Wein ungefähr oder ein Seitel Bier. Sagt ihr auch Seitel und Achtel in Deutschland oder sagt ihr das anders?
Seitel ist, glaube ich, österreichisch, Achtel kennen wir.
Ja, ein Seitel ist ein Drittel Liter. Ich glaube, ihr trinkt aber, das ist eine Biermenge, die ihr in Deutschland, glaube ich, gar nicht kennt. Ihr kennt ja das nur in so
groß oder klein.
Großen Mengen, wo man quasi schon keine Hanteln mehr verwenden sollte sonst. So, also 2 bis 6 Standard-Drinks, da beginnt das irgendwie relevant zu werden in Richtung Blutdruck, HRV und Krebs. Also 2 bis 6 Achteln pro Woche, das ist jetzt einmal, das ist wirklich nicht viel. Ab 7 wird es dann ein bisschen ernsthafter und ab 14 Achtel pro Woche, ich meine, das ist im Schnitt 2 Achteln, das ist dann schon, würde ich einmal sagen, eine erhöhte Menge. Aber sie nennen das Binge-Drinking, das heißt an einem Abend, unabhängig vom sonstigen Wochenkonsum, ist dieses Samstagabend oder Freitagabend sich einmal so ordentlich gehen lassen, das scheint tatsächlich in Richtung Herzrhythmusstörungen, Blutdruck und Entzündungsgeschehen eine blöde Auswirkung zu haben. So ist einmal die rein studienbiochemische, ohne diese anderen Aspekte, weil wenn ich dann jetzt irgendwie mit Freunden gemeinsam einen Freitagabend verbringe und wir haben alle miteinander einen Spaß und der Teil des Abends, an den wir uns noch erinnern, ist das, was uns dann in Zukunft auch miteinander verbinden wird, dann halte ich das ja für gut. Ich meine, wie gesagt, bei Wein, da habe ich eine, wie sagt man, weiche Flanke, glaube ich, sagt man da. Ich mag einfach Wein gerne und ich beschäftige mich gerne mit der Herkunft von Wein und mit der Idee, mit der dieser Wein gemacht wird. Ich mag das einfach.
Ja, nein, wie gesagt, Ich würde das jetzt wirklich mal kurz runterreiten, weil es ist ja wirklich nicht schön, aber wir müssen es machen, es jetzt einfach kurz und schmerzlos. Was ist jetzt eigentlich in Alkohol drin? Also das erste ist Ethanol, das ist eine psychoaktive Droge. Das bedeutet, das ist etwas, das unterdrückt unser zentrales Nervensystem, reguliert es runter, ist ein Zellgift, ist ein lösungsmittelähnliches Molekül und wirkt tatsächlich lustigerweise sozial enthemmend. Und das ist klein und fettlöslich, passt locker, flockig durch die Blut-Hirn-Schranke durch, geht durch die Zellmembran und für den Fall, dass man gerade irgendwie schwanger ist, wutsch-die-wutsch auch durch die Plazenta. Ja. Also deswegen ist auch die Idee mit dem Trinken in der Schwangerschaft besonders clever. Ansonsten, du merkst halt die Wirkung von Ethanol auf dem Gehirn, auf der Leber, auf dem Darm, auf dem Hormonsystem und den Mitochondrien. Das ist schon mal spannend. Dann ist es so, es wirkt auf die Neurotransmitter, das heißt GABA wird hoch geregelt. Das ist jetzt grundsätzlich mal ja ganz schön, weil man wird entspannt, man wird locker, man hat weniger Angst. Aber es wird halt auch Glutamat runtergeregelt, das heißt, man hat weniger neuronale Aktivität, man verlangsamt sich in der Reaktionsfähigkeit und bekommt Gedächtnisstörungen. Der gute alte Filmriss, der gerade bei gröberen Mengen von Alkohol oder bei vorgeschädigtem Gehirn oder doch immer wieder mal gerne auftritt. Soweit ich mich erinnere, das wäre jetzt ein schöner Karlauer. Das Thema Dopamin wird erstmal kurzfristig angehoben. Das heißt, wir fühlen uns irgendwie, the molecule of more, auch gut in der Stimmung, damit weiterzumachen. Serotonin geht kurzfristig hoch. In der Folge kommt es aber dann halt zu Angststörungen, Depressionen und diesem Rebound-Effekt, wenn das Ganze wieder abfällt, weswegen man dann eher so gerne dann ein Konterbier am nächsten Tag trinkt, habe ich gehört oder so. Also ich
nicht, na, das sind auch diese typischen Kater-Depressionserscheinungen, die man möglicherweise kennt. Das ist halt einfach dann das Pendel an Dopamin vor allem, das am nächsten Tag in die andere Richtung ausschlägt. Abgesehen davon hat man halt Kopfweh und das trägt auch nicht zur Stimmung bei. Aber grundsätzlich auf biochemischer Ebene ist es, glaube ich, dieser Dopaminmangel, der daraus entsteht, dass man halt das Dopaminlager leergeräumt hat am Vorabend.
Genau. Und dann haben wir halt, weil wir es gerade so herrlich mit dem Ethanol hatten, der Ethanol bleibt ja nicht im Körper und nervt uns als Ethanol weiter, sondern wird abgebaut. Und das ist eigentlich das wirkliche Problem, weil der Alkohol wird ja in erster Linie in Acetaldehyd ausgebaut. Das Zeug ist hochreaktiv, schädigt die DNA, killt Mitochondrien und er macht Krebs.
Ja.
Das heißt, das ist halt das wirkliche Problem. Und wenn dieser Abbauprozess stattgefunden hat und das Acetaldehyd im System ist, das ist dann dieser Kater.
Ja.
Das ist der Moment, wo die Entzündungen hochgehen. Das ist der Moment, wo die Dehydrierung zuschlägt und wo letzten Endes das Ganze echt übel wird.
Ja. Das heißt, das Ethanol an sich ist gar nicht so das Riesenproblem, also natürlich nicht gut, aber das ganz Schlimme ist die erste Station im Abbauprozess. Das ist dieses Acetaldehyd.
Genau. Das ist der Problembär. Sagen wir es ja so. Und klar, jetzt muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich schon klar, ich meine, letzten Endes die Wirkung von dem Ethanol unterstützt natürlich auch diese ganzen Geschichten, die wir quasi beim gemeinschaftlichen Trinken so zu schätzen wissen. Es reduziert die Aktivität der Amygdala, es senkt irgendwie soziale Hemmung und macht die Interaktion in der Gruppe auch unter Fremden deutlich leichter und ist ja deswegen letzten Endes egal, selbst in der katholischen Kirche kriegt zumindest einer einen Wein, nämlich der vorne steht. Also es ist halt schon tatsächlich so, wir nutzen halt den Alkohol schon sehr gerne zur sozialen Synchronisierung und ja, das ist halt so, es dreht sich halt immer wieder hin und zurück. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Pharmakologie, aber man muss es halt klar sagen, höchstwahrscheinlich werden wir, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, zum Ergebnis kommen, die Dosis macht das Gift und es gibt wahrscheinlich tatsächlich Anlässe, wo es völlig in Ordnung ist. Ich meine, dieses Glas Rotwein schützt das Herz des Dünnschiss. Das muss man klar sagen. Die Studien waren verzerrt. Und
das war, glaube ich, dieser Resveratrol-Irrtum im Kern, oder?
Bei dieser Herzschutzstudie war es auch so, dass in der Kontrollgruppe, also in der nicht trinkenden Gruppe, waren teilweise ehemalige Alkoholiker. kannst du alles nicht erfinden. Und soziale Faktoren wurden auch nicht berücksichtigt. Also da hat man tatsächlich relativ genau beim Studienaufbau alles getan, um sicherzustellen, dass das Ergebnis der Industrie gefallen hat. Also das ist schon klar.
Okay.
Nichtsdestotrotz scheint wahrscheinlich wirklich Krebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Bluthochdruck, Vorhofflimmern bereits mit geringen Mengen an Alkohol einherzugehen, wenn man sie kontinuierlich zu sich nimmt. Das heißt, ich glaube tatsächlich, und das darf man einfach mal so zwischenrein schon mal sagen, bevor man das Glas abstellt, sozusagen, es sollte wirklich nicht häufig sein.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Also das, was ganz klar ist, ist, dass dieses 4 Tage, 5 Tage in der Woche so ein bisschen, keine Ahnung, früher hätte ich gesagt, eine halbe Flasche Wein ist wahrscheinlich das absolute Gegenteil von Longevity.
Also ich glaube, dass man eine halbe Flasche Wein am Abend routinemäßig trinkt, ist jetzt nichts, was man verheimlicht sozial. Aber du würdest sagen, das ist bereits eine Größenordnung, wo man sagt, da schnippel ich mir hinten raus wahrscheinlich 5 oder 10, 15 Jahre weg, oder?
Mit Sicherheit, beziehungsweise ich würde es einfach so sagen, also ich würde es anders formulieren, ich würde einfach behaupten, man macht einfach ein paar von den apokalyptischen Reitern, die uns irgendwann mal in den Sarg bringen wollen, bewusst die Hintertür auf.
Ja, und also stellt sie scharf.
Es ist ganz klar so, ich meine, wenn du mehrere Krebsarten durch ein Verhalten förderst, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann blöd ausgehen.
Ja.
Ich verweise jetzt nicht auf meine familiären Geschichten letzter Zeit.
Ja, ja.
Aber das ist ganz klar. Und dann natürlich, das ist ja das Schöne, wir haben immer die Blue Zones. Immer wenn wir uns sicher sind, dann kann man sich's wieder anschauen. Ich meine, in den Blue Zones in Sardinien saufen sie einen Rotwein, in Ikaria trinken sie einen Wein, in Okinawa haben sie ein Gebräu namens
Sake, oder?
Ja, Awamori heißt das Zeug. Was auch immer das sein mag, ist wahrscheinlich auch so ein Reiswein wie ein Sake, aber wahrscheinlich irgendwie mit einem Fenchelblatt, was weiß denn ich. Und auch in Nicoya wird Alkohol getrunken. Das heißt, letzten Endes ist es jetzt nicht so, dass das...
Also die völlige Abstinenz scheint nicht das zu sein, was die Menschen wirklich lang leben lässt.
Ja, oder blöd gesagt, das Glas Wein ist wahrscheinlich nicht gesund. Aber wahrscheinlich sind die Menschen, mit denen man es zusammen trinkt, sind das, was gesund ist.
Ja, ja. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, dieses Acetaldehyd von vorhin, das uns noch so als der absolute Bösling im Raum hängt. Was kann man denn machen, um dieses Acetaldehyd loszuwerden? Wenig überraschend taucht Cystein auf als natürlicher Feind von dem Acetaldehyd. Wenig überraschend taucht NAC auf, was ja mit Cystein sehr viel zu tun hat. Erstaunlicherweise auch, und das werden wir vielleicht einmal die Simone fragen, Probiotika. Es gibt einige Studien mit Lactobacillus oder Bifidobakterien, die Effekte auf die Acetaldehyd, den Abbau haben. Das ist aber jetzt noch ein bisschen experimentell. Das heißt allerdings nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie sich jetzt ein Probiotikum reinpfeifen und dann gleich einmal ein Flascherl Wein. So haben wir nicht gespielt, ja? Gibt einen Ordnungsruf.
Ich fände es schön, wenn es künftig Omnibiotik auch in der Weinhandlung gäbe. Wäre ein schönes Expansionsmodell.
Ja, zu jedem Karton Wein eine Monatspackung Omnibiotik. Wenn man am nächsten Tag ein bisschen Schmerzen hat, dann bitte halten Sie diese Schmerzen
mannhaft oder frauhaft aus, nehmen Sie keine Schmerzmittel, weil die natürlich auch die Detox-Organe zusätzlich belasten. Diese Tür lassen wir bitte geschlossen.
Ja. Ansonsten natürlich, was mir noch einfällt, ist es halt auch wirklich ein Hormonvernichter.
Ja.
Also dadurch, dass der Tiefschlaf so gestört ist, gibt es halt mehr oder minder keine Wachstumshormonsausschüttung in solchen Nächten. Testosteron geht runter, die Aromase-Aktivität geht nach oben, das heißt die Umwandlung von Testosteron in Östrogen funktioniert erstaunlich gut. Das ist schon alles spannend. Das Cortisol lässt im ersten Moment nach, aber danach gibt es einen massiven Rebound-Effekt. Also das ist schon auch da sehr nett. Und weil wir es gerade mit den Probiotika hatten, wenn man es ernsthaft anschaut, ist es ja so, der Alkohol führt ja auch zu diesem Leaky Gut, also Alkohol erhöht die Darmpermeabilität. Das heißt, er treibt die Tight Junctions auseinander, verändert das Mikrobiom und fördert dann auch nochmal die Ausschüttung von Endotoxinen. Also das ist schon ganz schön spannend, wenn du dann noch irgendwie so lustige Geschichten wie ein Histaminproblem oder ein Mastzellenproblem hättest oder überhaupt eine Autoimmunerkrankung, dann ist der Griff zum Glasl gleich nochmal deutlich problematischer.
Ich würd gern schauen, weil wir doch jetzt einigermaßen biochemisch über die Nachteile von Alkohol gesprochen haben. Was hat denn der Huberman mit dem, also Scott Galloway ist so eine Art Guru der Marketingwelt, um das denjenigen, die in einer anderen Welt zu Hause sind als ich, zu sagen, der ist irgendwie auf den größten Konferenzen und gibt dort seine Weisheiten feil oder bietet sie feil. Dem hört man auch gerne zu, das ist ein gescheiter Kerl. Wie gibt es irgendwelche Untersuchungen oder gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die diesen positiven Aspekt des Hemmungsabbaus und des Aufeinanderzugehens, dieser gesellschaftlichen Ritualisierung auch gemessen haben? Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man das in einer Studie untersucht, weil wie würden die Placebo-Gruppe ausschauen? Die kriegen was Alkoholfreies zum Trinken und müssen sich dann gegenseitig lustig finden. Man könnte die Leute was rauchen lassen, das wäre natürlich nur möglich. Das hat ja eine vergleichbare Wirkung. Also ob die Leute, die jetzt zusammen was rauchen oder die Leute, die gemeinsam was trinken oder die Menschen, die gemeinsam mikrodosieren vielleicht auch, dass man das hätte man vergleichen können. Das wäre eine schöne Aufgabe für uns, oder? In welcher Gruppe würden wir uns denn aufhalten?
Keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben so viel gekifft, das kenne ich schon ganz gut. Ich habe in meinem Leben aber auch echt viel gesoffen. Das kenne ich auch. Und die Microdosing-Gruppe, die hat ja keinen Spaß. Wenn du Microdosing machst, merkst du ja nichts davon. Also, keine Ahnung. Nein, dann ist es kein Microdosing mehr. Ende. Okay. Wenn du auch nur beim Spaziergehen feststellst, dass du lange draußen verharrst, um die Bäume anzuschauen und die Strukturen von Blättern plötzlich interessant werden, hat das zwar auch was mit mikroskopisch zu tun, aber nichts mehr mit Microdosing.
Ich schau dich so gern an, du Baum. Dann weiß ich, es war ein bisschen zu wenig Micro oder ein bisschen zu viel Dosing.
Dosing, absolut. Nein, nein,
nein, nein, nein. Das, also, aber Microdosing, naja, es bringt ein wenig mehr Sonne in den Tag und ein bisschen weniger Wolken, aber das genügt wahrscheinlich noch nicht, um soziale Hemmungen abzubauen.
Also wenn ich alles erzählen dürfte, was ich erzählen könnte, aber nein, es gibt ja auch durchaus immer wieder so Retreats, wo dann auch mal nicht Micro, sondern eher Dosing am Tag steht oder sowas. Es gibt die unterschiedlichsten Geschichten. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, alle drei sind im Endeffekt dadurch, dass sie mit Ritual einhergehen, dass sie mit gemeinschaftlichen Erlebnissen einhergehen, dass man danach was zu erzählen hat, weil man Dinge getan oder gesagt hat, die man sonst nicht getan oder gesagt hätte. Ich glaube, das ist alles relativ nah beieinander. Ich persönlich glaube, der Alkohol hat noch diesen blöden Beigeschmack, dass er tendenziell die Aggressivität eher steigert als die anderen Substanzen. Das finde ich eher weniger komisch. Ich erinnere mich noch aus einem letzten Leben, dass ich irgendwann mal in der Früh aufwachte, nachdem ich am Tag vorher aufs Oktoberfest eingeladen war und irgendwie eine wilde genähte Wunde auf der Stirn hatte. Und irgendwie bin ich wohl, wie man so schön im Bayerischen sagt, irgendwo auf dem Weg durch ein Zelt in einen Maskrutger hineingelaufen.
Okay.
Danach sind die Aufzeichnungen bei mir nicht weiter vorhanden. Ich habe dann nur quasi die Note in der Hosentasche gefunden, dass man mich notärztlich auf der Wiesenwache versorgt hätte und sonstiges und so Geschichten, also dieses handgreiflich werden oder jemanden mal so ein 400, 500 Gramm Glas oder was auch immer das sind, in die Stirn stellen mit Wucht, das passiert wahrscheinlich jetzt auf einer Kifferparty eher weniger. Da ist ein bisschen was los. Aber ja, heißt, wenn wir es...
Darf ich dir noch was aus meiner Vorbereitung apportieren?
Ja, ja.
Ich habe gefragt und ein bisschen recherchiert, welche Studien gibt es denn dazu, dass man den positiven Effekt von Alkohol, der Hemmungen ein bisschen senkt und der ein bisschen so ein soziales Gefüge erzeugt, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ja, gesundheitliche Möglichkeiten. So, also folgende Recherchergebnisse. Sozial lockerer werden geht durch Musik, Tanzen, Gruppenaktivitäten, Piele oder gezieltes Smalltalk-Training. Ich glaube, das kommt für uns nicht so wahnsinnig in Frage. Entspannter werden kann man auch durch Atemübungen, Sauna, warme Dusche, Yoga, Spaziergang oder LSDR. Ich glaube, dass man auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine gemeinsame warme Dusche mit meinen Freunden beim Klassentreffen, beim 40-jährigen Matura-Treffen, weiß ich noch nicht so ganz genau, ob das allgemein auf Zustimmung stoßen wird. Euphorischer werden geht auch. Es kommt noch ein bisschen was. Übe dich in Geduld. Live-Musik, Kaltwasser, intensives Lachen. Matura-Feier mit Kaltwasser, Cold Water Immersion halte ich schon für durchaus interessant. Bessere Alternativen als Alkohol, zum Beispiel als Ritual beim Ausgehen, alkoholfreies Bier, Kombucha oder Tonic mit Limette. Ja? Den Drink in der Hand zu halten, was übrigens bei mir beim Rauchen abgewöhnen ernsthaft ein Thema war, was ich in den ersten Wochen und Monaten nach dem Rauchen aufhören, was jetzt glaube ich schon, wie lange her ist? Ja, 25 Jahre ungefähr. Was ich damals an Soletti, kennt ihr das in Deutschland? Solche Salzstangen sind das. Und Karotten gegessen habe, es war unglaublich. Wirklich, einfach nur, weil es darum ging, dieses Ding zum Mund führen. Und wenn man jetzt den Drink in der Hand hält, um sich daran festzuhalten bei einer Party, ein schönes Glas nehmen, steht da, mit Low Alkohol. Und dann kann man Stress runterfahren. Statt Alkohol kann man soziale Nähe, Musik oder Atemtechniken. Das letzte ist noch der Mut im sozialen Kontext. Statt Alkohol, was wird empfohlen? Ein Expositionstraining, klare Gesprächsöffner, das weiß ich nicht, was gemeint ist, und kleine soziale Challenges, da weiß ich auch nicht, was gemeint ist, ich möchte aber, glaube ich, auch gar nicht wissen. Das heißt, Alkohol kann schon sehr viel, was andere Dinge nicht so gut können.
Ja, und fairerweise, der Podcast, der mich auf das Thema gebracht hat, da ging es ja um eine ganz spezielle Geschichte, da ging es ja wirklich um die einsamen Männer, jungen Männer, die irgendwie komplett in einer digitalen Welt gefangen sind und nicht mehr aus dem Haus gehen. Und wenn sie eben aus dem Haus gehen, nicht mehr in der Lage sind, irgendwie potenzielle Partner oder Partnerinnen anzusprechen, weil sie das nicht mehr gewöhnt sind, in der realen Welt zu interagieren und pipapo. Das heißt, man muss ja fairerweise sagen, vieles von dem, was du jetzt gerade so trefflich referiert hast, funktioniert ja in unserem Rahmen. Vieles davon können wir natürlich machen, wenn wir irgendwie ein Biohacking-Retreat planen und sowieso Gleichgesinnte haben. Da kannst du tatsächlich gemeinsam mit Atemübungen am Abend oder binauralen Beats oder keine Ahnung, what the fuck, ganz viel von dem, was wir gut finden, natürlich schon auch ein Gruppengefühl erzeugen.
Mhm.
Aber das ist ja dann schon irgendwie zumindest eine Gruppe oder eine Vorgruppe, soll es das Wort geben. Also sprich Leute, die zumindest aufgrund von ähnlicher Interessen sich im gleichen Raum oder im gleichen Rahmen eingefunden haben. Aber wenn das alles nicht der Fall ist, also keine Ahnung, meine Ex-Frau habe ich unter der Kombination von Antidepressiva und Alkohol kennengelernt. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter.
Ich habe auch, merkst du, was ich mir alles verkniffen habe?
Aber es ist tatsächlich so, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Fremden in Kontakt kommt, ist halt tatsächlich signifikant. durch die Geschichten erhöht. Und das ist halt, keine Ahnung, vielleicht ist die Wahrheit, wie so häufig, alles hat seine Zeit. Vielleicht darf man irgendwie die ersten Jahre nach Abschluss der Kindheit ab und zu mal was trinken, in der Hoffnung, dass man damit irgendwie nicht mehr allein durchs Leben stackst. Vielleicht ist das die Antwort drauf. Vielleicht ist die Antwort drauf, das Ganze einfach hin und wieder in kleinen Mengen zu machen. Vielleicht ist es auch wieder die Antwort zu sagen, okay, ich nehme einfach die verträglicheren Alkoholquellen und nicht die problematischen oder die noch problematischeren. Und sonst, mein Gott, was sage ich in jedem Biohacking-Vortrag zum Thema Alkohol? Also halt besser guten als schlechten, so selten wie möglich, nicht gegen Stress, nicht für den Schlaf, idealerweise eher einen Sundowner als einen Betthupferl zu sich nehmen, damit die Leber noch eine Chance hat, den Mist abzubauen, bevor es ins Bett geht, und halt nicht dauerhaft.
Ja.
Und ich glaube nur, und das ist, glaube ich, auch das, was ich in dem Podcast sagen möchte, man muss sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig so verkrampfen, wie es auch ich gerne tue bei dem Thema. Und ich versuche ja, okay, dieses Jahr ist außergewöhnlich. Ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich 3-mal Alkohol getrunken. Es ist Mai, Anfang Mai. Das ist tatsächlich viel. Normalerweise komme ich mit 1 bis 2-mal bis in den Herbst und dann passiert auch nicht viel. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man darf sich schon für Anlässe aufsparen, wo Wunsch nach Gemeinsamkeit oder der Rahmen nicht ganz so schlecht ist. Und ich habe gestern Max Kern zugesagt, dass ich im August mit ihm aufs Goi-Bodenfest gehen werde. Das ist so ein Traditionsvolksfest, Landkreis in Straubing, also Landkreis Deggendorf ist das vermutlich, vielleicht auch nicht, also halt in Straubing. Ja, da trinkt man, glaube ich, auch kein Wasser. Also ich werde dieses Jahr sicher safe auf 4-mal kommen, dass ich dann Alkohol getrunken habe. Finde ich das gut? Nein, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir dürfen so ein bisschen ab und zu, dürfen wir schon.
Ja, ich glaube, die Folge heute kann durchaus ein bisschen kürzer sein. Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man soll den Alkohol nicht, also Alkohol alleine trinken, das lassen wir mal ganz weg, glaube ich. Da sind wir uns einig.
Absolut.
Ja. Wir schauen, dass wir, wenn wir Alkohol trinken, eher zu cleaneren Varianten greifen. Ich glaube, trockener Weißwein und diese klaren Dinge, diese Wodka und so, das sind eher die vernünftigeren Sachen. Bier und solche Sachen nimmt man halt wegen der Stoffe, die da drinnen sind, nur in Ausnahmefällen. Was man, und so diese Mixgetränke, glaube ich, so Cola Rot und sowas, ist vielleicht auch nicht das, was man geil findet. So, dann, was tun wir noch? Ich glaube, wir sollten dieses Binge-Drinking weglassen, weil das ist tatsächlich ein Blödsinn. Ja, wenn es ganz geht. Außer es ist halt wirklich so richtig lustig. Dann geht's schon. Mein Gott, na, also, zitieren Sie mich nicht. Aber, ja. Und ich glaube, in Österreich sagt man meistens so, man soll sich nicht anscheißen. Ich glaube, das versteht man in Deutschland auch ein bisschen. Ja.
Das könnte jetzt heißen, sich nicht wegen Stressoren stressen oder sich abschießen.
Das heißt, sich wegen Stressoren nicht stressen. Genau. Die österreichische Variante von stressen Sie sich nicht wegen Stressoren. In Österreich sagt man, scheiß dir nicht an.
Nochmal, also ich glaube tatsächlich, wir haben da schon einen Job. Der Job heißt wirklich, sich relativ schon ein Auge drauf haben, wie ist es. Und ich glaube, jede Woche ist mir zu früh. Das ist es klar, alle 2 Wochen finde ich auch noch nicht so richtig gut. Ich schätze mal, einmal im Monat würde ich jetzt nicht nervös werden, wenn es dann nicht eine Festplattenformatierung mit Filmriss wird. Ja, Mai, aber so halt den Genuss und die Freude und den Anlass. Ich glaube, das ist noch was ich noch sagen möchte. Also wirklich nicht weil jetzt gerade die Sonne untergeht oder weil heute Mittwoch ist, sondern weil es entweder was zu feiern gibt oder mit Menschen zusammentrifft, mit denen man eine schöne Zeit haben möchte oder weil man halt jetzt ausgeht, auf Freiersfüßen ist, zum Date geht oder sowas, um Himmels Willen. Ja, ihr könnt auch mit Blueblocker-Brille, Maustaping, den Dingern in der Nase, den Nasenflügeldilatoren, den Barfußschuhen und dem Tigertanker rausgehen. Ich glaube, in Berlin funktioniert das auch ganz gut. Aber für die, die nicht in Berlin wohnen, na,
ja, ist schon klar. Ja. Gut, ja. Aber das Verteufeln des Alkohols, man kann differenziert verteufeln. Machen wir es so?
Ich sage, man kann differenziert verteufeln. Wenn ihr es mit dem Alkohol ausprobieren wollt, hört euch unsere Silvesterfolge von letztem Jahr an. Also das war Silvester 24/25.
Ja.
Da haben wir so mal ein bisschen Day-After-Strategien besprochen und damals auch schon sehr aufgeregte Kommentare bekommen von Biohackern, die gemeint haben, wie könnt ihr nur, wir Biohacker trinken doch nicht. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ihr einmal bei so einer Dry Farms Weinparty in Amerika dabei gewesen wärt, ihr Lieben, dann wüsstet ihr, was echte Biohacker tun. Aber also dementsprechend trinkt gut, aber selten. Also trinkt Gutes, aber selten und macht's euch nicht verrückt. Scheißt's euch nicht an. Oder wie man das denn auch sprechen
würde. Scheißt's euch nicht an. Es klingt aber, glaube ich, nur auf Österreichisch.
Ja, das hat irgendwie so, das hat so was ganz Beschwingtes, das glaube ich, das stelle ich nicht da.
Ja. Naja. Gut. So. Gut. Dankeschön. Kürzeste Folge seit langer Zeit. Ich finde das sehr gut.
Ja. Achtelfolge.
Ja. Nein, ist gut. Nächste Woche sprechen wir mit einem Gast und zwar in einem 1:1 Live-Coaching. Hurra, ich freue mich schon. Da brauche ich mich gar nicht vorbereiten. Da setze ich mich einfach dazu und höre zu.
Dann machen wir das so. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Abonnieren, weiterempfehlen, Newsletter, Instagram, teilen, was das Zeufel hält. Und nicht nur teilen, wenn ich sage, du sollst 0,35 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht zu nehmen.
Ja, da sind wir irgendwie viral gegangen mit dem. Und die Leute diskutieren mit großer Freude, ohne auch nur das allergeringste Interesse daran, warum wir das gesagt haben oder du das gesagt hast. Es ist sehr interessant. Die Menschen lieben es, Meinung von Wissen zu trennen.
Und vermutlich ist das gut so, sonst wären wir alle schon verrückt geworden. Passt auf euch auf, bleibt uns gewogen, lieber Stefan, danke dir.
Wiederschauen.
Bye-bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute
Vitamin C.
Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity-Booster?
Vitamin C ist weit mehr als ein Erkältungsschutz. Es ist ein fundamentaler Reparaturfaktor. Im Longevity-Bereich ist es unverzichtbar für die Kollagensynthese, die unser Bindegewebe, die Gefäße und unsere Gelenke stabil hält. Zudem fungiert es als Recycling-Helfer. Es bringt verbrauchte Antioxidantien wie Vitamin E wieder in ihre aktive Form. Es geht also weniger um einen Superboost, sondern um die Aufrechterhaltung eines stabilen Schutzschildes gegen oxidativen Stress, der unsere DNA und Zellstrukturen angreift.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Forschung zeigt, Megadosen bringen bei bereits guter Versorgung kaum Zusatznutzen. Wer jedoch unter hoher körperlicher Belastung oder chronischem Stress steht, profitiert deutlich. Studien belegen, dass Vitamin C die Dauer von Atemwegsinfekten moderat verkürzen kann. Zudem unterstützt dies die Endothelfunktion, also die Flexibilität unserer Blutgefäße. Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Körper eine Sättigungsgrenze hat. Kontinuität schlägt hier die einmalige Hochdosis.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Chemisch gesehen ist Vitamin C ein effizienter Elektronenspender. In dieser Rolle ist es der entscheidende Kofaktor, um Kollagenfasern fest miteinander zu vernetzen. Außerdem verbessert es die Aufnahme von pflanzlichem Eisen im Darm signifikant. Kurz gesagt, Vitamin C ist der chemische Zuarbeiter, der dafür sorgt, dass Bauprozesse stabil ablaufen und aggressive Moleküle entschärft werden, bevor sie Zellschäden anrichten.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Fast alle Säugetiere können Vitamin C in der Leber selbst herstellen. Eine Ziege produziert täglich mehrere Gramm. Wir Menschen hingegen haben diese Fähigkeit durch eine Mutation verloren und sind daher biochemische Mängelwesen, die auf die Zufuhr von Vitamin C angewiesen sind. Übrigens, die Zitrone ist kein Champion. Paprika und Hagebutten enthalten beispielsweise deutlich mehr Vitamin C.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Günstige L-Ascorbinsäure ist effektiv, kann aber empfindliche Mägen reizen. Eine Alternative ist gepuffertes Vitamin C, zum Beispiel Calcium-Ascorbat, das pH-neutral und magenschonender ist. Für maximale Bioverfügbarkeit sorgt liposomales Vitamin C, das durch eine Fettschicht besser in den Blutkreislauf gelangt. Da Vitamin C wasserlöslich ist und schnell ausgeschieden wird, sind zwei kleinere Dosen über den Tag verteilt sinnvoller als eine große Menge am Morgen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.